Sie hören den Artikel Münchner Räterepublik (Teil 2), Exkurs Novemberrevolution in Berlin und im Reich. Am 9. November proklamierte in Berlin zuerst Philipp Scheidemann eine parlamentarisch-pluralistisch gedachte deutsche Republik und nur wenige Stunden nach ihm Karl Liebknecht vom Spartakusbund die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Diese kurz nacheinander erfolgten Ausrufungen unterschiedlicher Republiksysteme für das Deutsche Reich deuteten schon die neue innenpolitische Frontlinie zwischen den Anhängern der Rätedemokratie und denen des Parlamentarismus an. Den meisten Revolutionären, Arbeitern und Soldaten war jedoch die Tragweite dieses Richtungskonfliktes zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich bewusst. Ihnen ging es zunächst vor allem um das Ende des Krieges und der Militärdiktatur. Auch die Unterschiede zwischen SPD, USPD und Spartakusbund, der knapp zwei Monate später in der KPD aufging, erschienen vielen angesichts der neuen Situation und dem greifbar nahen Ende des Weltkriegs als überholt. Die meisten Aufständischen, ob in Berlin, München oder anderswo, erwarteten eine baldige neue Einigkeit der verschiedenen Flügel der im Prinzip noch der wieder als Einheit begriffenen Sozialdemokratie. Dass im Hintergrund jedoch die Fäden zur endgültigen Spaltung der ursprünglichen Sozialdemokratie schon gezogen waren, ahnten bis zum 9. November nur wenige. Die Spitze der Reichs-SPD, namentlich Friedrich Ebert, schuf durch einen geheimen Pakt zwischen dem neuen Chef der obersten Heeresleitung Wilhelm Groener und der SPD-Reichsregierung am 10. November 1918 die Voraussetzungen für die spätere militärisch gewaltsame Niederschlagung einer sozialistisch motivierten Fortsetzung der Revolution. Ebert machte Groener für die Unterstützung seiner Regierung durch die Reichswehr weitreichende Zugeständnisse in Bezug auf den Erhalt der alten Strukturen in Militär und Verwaltung. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Novemberrevolution in ganz Deutschland mit politischen Aufständen beispielsweise in Kiel, Berlin, Bremen und Hamburg um sich gegriffen. Fast überall bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Der Untergang der Monarchie in Deutschland war spätestens seit dem 9. November nicht mehr aufzuhalten. Bis zum 23. November mussten alle regierenden Fürsten der deutschen Länder, einschließlich Kaiser Wilhelm II., dem bayerischen König folgen und abdanken. Am 11. November kam es in Compiègne, Frankreich, zum Waffenstillstand zwischen den Alliierten und dem Deutschen Reich. Für die Reichsregierung unterzeichnete der Zentrumspolitiker Markus Erzberger den Vertrag. Damit endete der Erste Weltkrieg. Haltung der Öffentlichkeit: Die Stimmung der bayerischen Bevölkerung schwankte zwischen Hoffnung auf Demokratie und Mitbestimmung, vor allem bei den Arbeitern, und Abneigung gegen die Revolution, insbesondere auf dem Land und im Bürgertum. Die Mehrheit verhielt sich abwartend und hatte weder eine euphorische noch eine ablehnende Haltung. Die katholische und die evangelische Kirche standen auf der Seite der Monarchie und sahen in der Linken eine größere Gefahr für Deutschland als in der Rechten. Die Kirchen spielten allerdings für das Schicksal der Räterepublik kaum eine Rolle. Die gesellschaftliche Struktur blieb trotz der Änderung der Staatsform erhalten. Beamte, wie zum Beispiel der Regierungspräsident von Oberbayern, Gustav von Kahr, behielten ihre Posten und Ämter. Politik der Revolutionsregierung unter Eisner: Dass sich die Revolutionsregierung nur als Übergangsregierung betrachtete, kam es zu keinen tiefgreifenden Reformen. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung waren die inhaltlichen Gegensätze zwischen der revolutionären USPD und der SPD, die die Revolution eindämmen wollte. Mitte November 1918 wurde der Anarchist Gustav Landauer von Kurt Eisner nach München gerufen. Er sollte als Redner an der „ Umbildung der Seelen “mitarbeiten. Nachdem Eisner nicht durchsetzen konnte, dass die Weimarer Verfassung der Zustimmung der Länder bedurfte, sprach er sich im Regierungsprogramm vom 15. November für einen gemeinsamen bayerisch-österreichischen Staat aus. Des Weiteren nahm er Kontakt zum tschechischen Staatspräsidenten bezüglich der Gründung einer Donauföderation auf. Die Föderation sollte vor allem von den Ländern gelenkt werden. Der Plan scheiterte am Eingreifen der Reichsregierung. Die Verstaatlichung der Industrie wurde zurückgestellt, lediglich einige Forderungen der Gewerkschaften wie den Acht-Stunden-Tag und eine bessere Unterstützung der Arbeitslosen setzte man um. Die monarchischen Beamten blieben wie im übrigen Deutschland im Amt. Die Strukturen des kaiserlichen und königlichen Verwaltungsapparats und der Justiz blieben in ihrem Wesen ebenso unangetastet wie die kapitalträchtigen und wirtschaftlich mächtigen Banken, Versicherungsgesellschaften und Industrieunternehmen. Eisner ernannte entsprechend den Reservatsrechten Gesandte für Bern, Berlin, Wien und Prag. Um bessere Friedensbedingungen für Bayern zu erreichen, veröffentlichte er Berichte, die die Kriegsschuld Deutschlands belegen sollten, und löste damit in weiten Kreisen eine Welle der Empörung aus. Unter Kultusminister Johannes Hoffmann wurde eine Schulreform zur Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht durchgeführt. Diese Reform ging mit in das vorläufige Staatsgrundgesetz ein und behielt auch später Bestand. Der Heraldiker Otto Hupp wurde beauftragt, ein neues Staatswappen zu gestalten. Wahlen im Januar 1919. Im Januar 1919 begann in ganz Deutschland mit Aufständen in Berlin die zweite Phase der Revolution. Nachdem die Novemberrevolution bis dahin fast ohne Blutvergießen verlaufen war, eskalierte diese Phase vor allem durch das verstärkte Auftreten der von der SPD-Führung, namentlich von Reichswehrminister Gustav Noske, rekrutierten republikfeindlichen antirevolutionären Freikorps in einigen Regionen des Deutschen Reiches zu bürgerkriegsähnlichen Situationen mit Tausenden von Todesopfern, vor allem unter den Arbeitern und revolutionären Soldaten. In der bayerischen Regierung kam es zunehmend zu einer Kontroverse zwischen den Befürwortern des Rätesystems und den Befürwortern einer starken Stellung des Parlaments. Die Vertreter des Parlamentarismus setzten sich durch und der Einfluss der Räte sank zunächst im ganzen Land. Am 4. Januar wurde ein vorläufiges Staatsgrundgesetz beschlossen. Es basierte auf der parlamentarischen Demokratie und enthielt keine Elemente des Rätesystems. Auf Druck der SPD fanden am 12. Januar 1919 Wahlen zu einem verfassungsgebenden Landtag statt, der von der KPD, ihren Anhängern sowie den Anarchisten boykottiert wurden. Bei diesen Wahlen galt erstmals das Verhältniswahlrecht und das Wahlrecht für Frauen. Die Verlierer der Wahlen waren mit dem Bayerischen Beamtenbund, Stimmenanteil von 9% ist gleich 16 Mandate oder Landtagssitze, und der USPD, 2,5% ist gleich 3 Mandate, die Parteien der Revolution. Gewinner waren die Bayerische Volkspartei, die Nachfolgepartei der Bayernpartei, das Bayerische Zentrum mit 35% ist gleich 66 Mandaten und die SPD mit 33% ist gleich 61 Mandate. Die Deutsche Volkspartei, DVP, bzw. in der Pfalz Deutsch-Demokratische Partei erhielten zusammen 14%. Die Deutschnationale Volkspartei, DNVP, zusammen mit der Pfälzischen Mittelpartei 6%. Gegen diese neuen parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse organisierten Gustav Landauer, Erich Mühsam und andere Befürworter einer Rätedemokratie am 16. Februar eine erneute Großdemonstration auf der Theresienwiese, auf der die Ausrufung eines Rätesystems gefordert wurde. Ermordung Eisners. Eisner wurde am 21. Februar auf dem Weg zur konstituierenden Sitzung des Landtags, wo er aufgrund des schlechten Wahlergebnisses den Rücktritt seines Kabinetts anbieten wollte, vom Rechtsradikalen Anton Graf von Arco auf Valley ermordet. Eisner hatte sich die politische Rechte zum Feind gemacht, weil er die Kriegsschuld anerkannte und versuchte, die Sozialistische Internationale wiederzubeleben. Außerdem wurde er aufgrund seiner jüdischen Herkunft gehasst oder als Preuße beschimpft. Damit war er kein Einzelfall, denn im rechten Politikspektrum war der Antisemitismus weit verbreitet. Die einschlägigen Vorurteile dieses Spektrums heizten den nationalistischen Chauvinismus zusätzlich weiter an. Dass Eisner nicht nur Feinde hatte, kann man an der Teilnahme von ca. 100.000 Menschen an seiner Beisetzung erkennen. Ein Mitglied des Revolutionären Arbeiterrates (RAR), der Metzger Alois Lindner, stürmte rund zwei Stunden nach dem Attentat auf Eisner in einem spontanen Akt der Rache in die konstituierende Sitzung des Landtags und schoss auf den SPD-Abgeordneten Erhard Auer, den er schwer verletzte. Der Ministerialreferent Major Paul Ritter von Jareis versuchte Lindner an der Flucht zu hindern und wurde von ihm niedergeschossen. Während des folgenden Tumults erschoss ein Unbekannter von der Zuschauertribüne aus den konservativen Abgeordneten Heinrich Osel. Als Reaktion vertagte sich der Landtag. Auer und der niedergeschossene Graf von Arco auf Valley wurden vom berühmten Arzt Ferdinand Sauerbruch behandelt. Jareis erlag seinen schweren Verletzungen. Nach einem Aufruf der USPD kam es zum Generalstreik. Die Macht übernahm nun der Zentralrat der Bayerischen Republik unter Ernst Nikisch. Über München wurde der Belagerungszustand verhängt. Am 25. Februar lehnte der 11-köpfige Bayerische Rätekongress aus Mitgliedern von USPD, SPD und KPD den Antrag von Erich Mühsam, die Räterepublik auszurufen, zunächst noch ab. Die bürgerliche Presse wurde zensiert, es kam zu einer Radikalisierung der Revolution und zur Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen Vertretern des Rätesystems einerseits und des Parlamentarismus andererseits. Reichsbildungen zwischen Rätekongress und Parlament. Der Rätekongress bildete am 1. März eine neue Regierung unter Martin Segitz, der aber von der Mehrheit des Landtags nicht anerkannt wurde. Am 4. März lehnte der Rätekongress seinerseits noch eine Regierungsbildung durch den Landtag ab, wobei er allerdings in seiner Mehrheit die grundsätzliche Legitimität des Landtags anerkannte. Am 17. März wählten die Landtagsabgeordneten gegen das Votum der radikalen Linken des Rätekongresses Johann Hoffmann von der SPD zum neuen Ministerpräsidenten und bestätigten das vorläufige Staatsgrundgesetz. Im neuen Kabinett einer Koalitionsregierung zwischen SPD, USPD und Bayerischem Bauernbund war Hoffmann zusätzlich Außenminister und Kultusminister. Martin Segitz, SPD-Innenminister, Ernst Schneppenhorst, Militärminister und Karl Neumeier, Finanzminister. Der Regierung gehörten auch ein Mitglied des Bauernbundes und Mitglieder der USPD an. Es war eine Minderheitsregierung, die jedoch angesichts der unsicheren revolutionären Umstände von den meisten anderen bürgerlichen und konservativen Parteien des Landtags toleriert wurde. Es gelang dieser parlamentarischen Regierung aber nicht, die Spannungen zwischen Anhängern des Rätesystems und des Parlamentarismus abzubauen. Im Gegenteil wurde sie ihrerseits von der Basis der Rätebewegung, zumindest in München, nicht anerkannt und hatte dort im Grunde keinen Handlungsspielraum. Am 22. März traf in München die Nachricht von der Ausrufung einer sozialistischen Räterepublik in Ungarn unter Béla Kun ein. Dies gab der Rätebewegung in Bayern neuen Auftrieb. Viele träumten von einer sozialistischen Achse Bayern – Österreich – Ungarn – Russland. Damit waren auch Hoffnungen verbunden, sich gegen die Berliner Reichsregierung, in der sich ein pluralistisches System durchgesetzt hatte, zu behaupten. Nach einer neuerlichen Revolution floh das Kabinett Hoffmann und der Landtag nach Bamberg, wo sie ihre Arbeit fortsetzten. Diese Arbeit, ab 7. / 8. April ohne die Mitglieder der USPD, die nach offizieller Ausrufung der Räterepublik aus der in ihren Augen legitimierten Regierung in Bamberg austraten, war im folgenden Monat wesentlich geprägt von der Organisation des Kampfes gegen die nun folgende Räterepublik. Davon abgesehen erließ sie am 24. April eine neue Gemeindeverfassung für Bayern. Die Räterepublik Bayern. Der unmittelbare Anstoß zur Proklamation der Räterepublik ging von Augsburg aus. Dort verlangten die Teilnehmer einer von der lokalen SPD einberufenen Versammlung nach einem Vortrag Ernst Nikischs am 3. April nahezu einstimmig einen solchen Schritt. Am 4. April traten die Augsburger Arbeiter in den Generalstreik. Der Münchner Zentralrat stellte sich hinter die von Augsburg erhobene Forderung und untersagte das Zusammentreten des auf Betreiben Hoffmanns vom Ältestenrat für den 8. April einberufenen Landtags. Der Kreis um Hoffmann hielt es zu diesem Zeitpunkt nicht für ratsam, offen gegen die augenscheinlich sehr breite Massenbewegung aufzutreten. Stattdessen versuchten die SPD-Minister, die Linksentwicklung von der Spitze aus unter Kontrolle zu bringen. Schneppenhorst, Minister für militärische Angelegenheiten und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, lud nach einer vorhergehenden Aussprache im Ministerrat am Abend des 4. April zu einer Sitzung im Kriegsministerium ein. Die etwa 30 anwesenden Personen, führende Vertreter der SPD, darunter Minister Segitz, Stadtkommandant Dürr, darunter auch der Minister Simon und Unterleitner, des Bauernbundes und der Anarchisten, sprachen sich sämtlich für die Ausrufung der Räterepublik aus. Fünf amtierende Minister erklärten ihre Bereitschaft, in eine Räteregierung einzutreten. Die Vertreter des Münchner Arbeiterrates bestanden allerdings darauf, vor der Schaffung von Tatsachen noch die KPD zu konsultieren. Während einer zweiten, in der gleichen Nacht stattfindenden Versammlung, an der etwa 150 Personen teilnahmen, erschien eine von Eugen Leviné geleitete Delegation der KPD. Leviné, der das Scheitern des aus einer ähnlichen Situation heraus begonnenen Berliner Januaraufstands vor Ort miterlebt hatte, sprach sich für die Anwesenden völlig überraschend ausdrücklich gegen die Proklamation der Räterepublik aus und verband seine Absage mit heftigen Angriffen. Wir Kommunisten hegen das größte Misstrauen gegen eine Räterepublik, deren Träger die sozialdemokratischen Minister Schneppenhorst und Dürr sind, die die ganze Zeit den Rätegedanken mit allen Mitteln bekämpfen. Wir können es uns nur als einen Versuch bankrotter Führer, durch eine scheinbar revolutionäre Aktion den Anschluss an die Massen zu gewinnen oder als eine bewusste Provokation erklären. Gegenwärtig ist der Augenblick der Proklamierung einer Räterepublik außerordentlich ungünstig. Die Massen in Nord- und Mitteldeutschland sind geschlagen. Nach dem ersten Rausch würde Folgendes eintreten. Die Mehrheitssozialisten würden sich unter dem ersten besten Vorwand zurückziehen und das Proletariat bewusst verraten. Die USPD würde mitmachen, dann umfallen, anfangen zu schwanken, zu verhandeln und dadurch zum unbewussten Verräter werden. Und wir Kommunisten würden mit dem Blut unserer Besten eure Tat bezahlen. Wir lehnen es ab, der Sündenbock für die Dummheit und Verworrenheit der anderen zu sein. Nach diesen Ausführungen wurde Levinas als Saupreuße und verkrachter Politiker geschmäht. Laut Erich Mühsam wäre Schneppenhorst beinahe handgreiflich geworden. Schneppenhorst hat später behauptet, dass er sich lediglich aus Angst vor den anwesenden Radikalen für die Räterepublik eingesetzt habe. Im Prozess gegen Levinas bestätigten allerdings mehrere Zeugen, darunter Konrad Kübler, der Vertreter des Bauernbunds, dessen Aussage, dass Schneppenhorst zu diesem Zeitpunkt der eifrigste Verfechter der Räterepublik gewesen sei. Kübler vertrat sogar die Ansicht, dass es ohne Schneppenhorsts Initiative vom 4. April nicht zur Ausrufung der Räterepublik gekommen wäre. Unmittelbar nach dem Eklat verließ die Abordnung der KPD unter den wütendsten Beschimpfungen der Mehrheitsdemokraten den Saal. Die Zurückgebliebenen entschieden in den Morgenstunden des 5. April schließlich, die Ausrufung der Räterepublik um 2 Tage zu verschieben. Diese Zeitspanne nutzte Schneppenhorst, um München zu verlassen, mit der Begründung, unter den Truppen in Franken für die Räterepublik werben zu wollen. Auf Betreiben des von der Reichsregierung nach München entsandten Kurt Ritzler folgten ihm bis zum 7. April mit Ausnahme der beiden USPD-Minister alle anderen Kabinettsmitglieder. Hoffmann hatte München bereits am 5. April verlassen. Am 6. April sprach sich ein außerordentlicher Parteitag der SPD Oberbayerns in München mit 240 gegen 13 Stimmen für die Räterepublik aus. Unter der Voraussetzung, dass die drei sozialistischen Parteien, Mehrheitssozialisten und Unabhängige und Kommunisten, sich an der Durchführung der Räterepublik beteiligten. Die letzte Entscheidung über das weitere Vorgehen lag aber faktisch bei den Anführern der in München etwa 15.000 Mitglieder zählenden USPD, ohne deren Einverständnis jeder einschlägige Beschluss sofort wirkungslos verpufft wäre. Als Tollers Zustimmung vorlag, wurde am Abend des 6. April auf einer von Nikisch geleiteten Sitzung im Wittelsbacher Palais die Proklamation der Räterepublik Bayern mit Wirkung zum 7. April, 12 Uhr mittags, und die Bildung eines neben dem weiter bestehenden Zentralrat agierenden Rates der Volksbeauftragten beschlossen. Die Verwendung des I statt des Y war als antimonarchische Spitze gegen die seinerzeit von Ludwig I. angeordnete Schreibweise gedacht. Bis zum 8. April schlossen sich mit Ausnahme Nürnbergs, wo sich Schneppenhorst aufhielt, alle große Städte Bayerns südlich der Donau neben Augsburg und Rosenheim, auch viele kleinere Städte und Gemeinden wie Memmingen und Diessen der Räterepublik an. Schon am 9. April setzte aber eine Gegenbewegung ein. Auf Betreiben der SPD-Vertreter lösten viele Räte ihre Verbindung zu München. In Würzburg und Ingolstadt wurden die örtlichen Räte von rechtsgerichteten Militärs und Studenten gänzlich beseitigt. Mit Beschluss vom 11. und Säulenanschlag vom 12. April stellte sich der Arbeiter- und Soldatenrat Fürth gegen die Räterepublik, deren engere Einflusszone von da an auf die Achse Augsburg-München-Rosenheim beschränkt war. Der rechte Flügel des Bauernbundes um Georg Eisenberger konnte den zentralen Bauernrat in München nun isolieren und die Kontrolle über die Bauernräte in der Provinz wiedererlangen. Er wurde in der Folge zu einer wesentlichen Stütze der Regierung Hoffmann, die sich im Bamberger Rathaus niederließ und von dort aus eine publizistische Kampagne gegen die Münchner Tyrannis bzw. die Fremdstämmigen und Phantasten einleitete. Hoffmann hielt es zu diesem Zeitpunkt für möglich, die Räterepublik mit in München vorhandenen Kräften niederzuwerfen. Die einflussreichsten Persönlichkeiten der neu gegründeten Räterepublik waren neben dem 26-jährigen Toller der die von Nikisch abgegebene Leitung des Zentralrats übernahm und damit formell Staatsoberhaupt war, die Anarchisten Gustav Landauer als Volksbeauftragter für Volksaufklärung, Erich Mühsam, der sich selbst als Volksbeauftragter für Äußeres ins Gespräch gebracht hatte, aber von Troller und Landauer abgelehnt worden war, und Silvio Gesell als Volksbeauftragter für Finanzen. In deren Umfeld bewegten sich, so das harsche Urteil Arthur Rosenbergs, dunkle Abenteuer, zum Teil offen pathologische Charakter, die die Räterepublik durch einfache Inaktivität oder Verwirrung stiftete, mitunter direkt kompromittierende Maßnahmen lähmten und auch bei anfangs sympathisierenden Beobachtern in Verruf brachten. Vom Volksbeauftragten für Äußeres Franz Lipp hatte nach Angaben Nikisch bis dahin niemand gehört, aber da man einen anderen Kandidaten nicht hatte, schluckte man diesen. Der von Troller vorgeschlagene Lipp versicherte dem päpstlichen Nuntius Pacelli in einem Schreiben seine Ergebenheit und ließ am 10. April folgenden Funkspruch absetzen: Tschitscherin, Lenin, Moskau, Proletariat Oberbayerns glücklich vereint, Sozialisten plus Unabhängige plus Kommunisten fest als Hammer zusammengefügt, mit Bauernbund einig, Klerikale uns wohlgesinnt, liberales Bürgertum als Preußens Agent völlig entwaffnet, Bamberg Sitz des Flüchtlings Hoffmann, welcher aus meinem Ministerium den Abtrittsschlüssel mitgenommen hat. Wir wollen den Frieden für immer. Immanuel Kant zum ewigen Frieden. Der wohl psychisch kranke Lipp wurde kurz darauf abgelöst und in eine Heilanstalt eingewiesen. Dagegen konnte der im März von Hoffmann eingesetzte Sozialisierungsspezialist Otto Neurath, der eine Sozialisierung ohne Enteignung propagierte, seine Tätigkeit fortsetzen. Gesell kündigte am 11. April in einem Telegramm die Einführung des absoluten Geldes an und forderte die Reichsbank zu einer Stellungnahme auf. Keine einzige der von der Räteregierung angekündigten Maßnahmen – Bildung einer Roten Armee, Aufbau einer sozialistisch-kommunistischen Wirtschaft, Sozialisierung der Presse, Austilgung der Bürokratie, Bildung eines Revolutionsgerichts – wurde ernsthaft in Angriff genommen. Banken und Fabriken verblieben in privater Hand, die alten Zivilbeamten arbeiteten weiter, eine Bewaffnung der Arbeiter unterblieb, die polizeilichen Ordnungshüter versahen in der Republik der Anarchisten unangefochten ihren Dienst, alles wie sonst, wie das KPD-Blatt Münchner Rote Fahne am 9. April trocken formulierte. Thomas Mann hielt am 7. April in seinem Tagebuch den Eindruck fest, dass es sich bei der Räterepublik augenscheinlich um ein vorbeugendes Werk der Mehrheitssozialisten handelt, wie schon bei der ersten Revolution. Die Anführer der KPD, neben Levinet vor allem Max Lieven, Willi Buddig und Paul Frölich, bezeichneten die Gründung vom 7. April als Scheinräterepublik und schlossen Wilhelm Reichert, der ohne Rücksprache mit ihnen als Volksbeauftragter für militärische Angelegenheiten in die Räteregierung eingetreten war, aus der Partei aus. Dieser Standpunkt ergab sich neben grundsätzlichen Erwägungen auch aus dem Umstand, dass Levinet der lokalen KPD, deren Mitglieder er in einem Brief als die reinsten Kinder beschrieb, eine aktive und führende Rolle nicht zutraute. Dennoch bemühte sich die Partei seit dem 9. April, Kräfte zur Abwehr der sich bereits deutlich abzeichnenden gegenrevolutionären Gefahr zu mobilisieren. Unter den Mitgliedern der Münchner SPD fand am 11. April eine Urabstimmung über die Frage der Entsendung eigener Vertreter in die Gremien der Räterepublik statt. Dabei sprachen sich 3479 Mitglieder für und 3507 gegen einen solchen Schritt aus. Kommunistische Räterepublik. Am Palmsonntag, dem 13. April 1919, kam es unter Führung von Alfred Seyferitz, einem Kommandanten der zur Bamberger Regierung loyalen republikanischen Schutztruppe, zu einem Putschversuch gegen die Räterepublik, bei dem einige Mitglieder des Zentrums, darunter Erich Mühsam, verhaftet wurden. Dieser Palmsonntagsputsch wurde von der sich im Aufbau befindenden Roten Armee unter Soldatenrat Rudolf Egelhofer von der KPD, der als Matrose Ende Oktober 1918 schon am Kieler Aufstand beteiligt gewesen war, noch am selben Tag niedergeschlagen, da sich die meisten Münchner Truppenverbände dem Umsturzversuch nicht anschlossen. Die republikanische Schutztruppe unterlag gegen 21 Uhr nach Kämpfen am Münchner Hauptbahnhof, die 21 Todesopfer forderten. Als Reaktion riefen im Hofbräuhaus die Betriebs- und Soldatenräte noch während der Kämpfe die kommunistische Räterepublik aus. Die gesetzgebende und vollziehende Gewalt wurden in dieser zweiten Phase der Räterepublik an einen Aktionsausschuss aus 15 Personen unter Führung von Eugen Leviné übertragen. Von diesem Aktionsausschuss wurde ein aus 4 Personen bestehender Vollzugsrat gewählt, dem neben dem von der KPD-Zentrale in Berlin nach München entsandte Eugen Leviné auch Max Lieven angehörte. Ebenso wie Leviné stammte Lieven ursprünglich aus Russland, wo beide an revolutionären Entwicklungen beteiligt gewesen waren. Obwohl sowohl Leviné als auch Lieven schon lange vor dem Ersten Weltkrieg die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatten, bildete ihre Herkunft für nationalkonservative und rechtsextreme Kreise einen willkommenen Anlass, die Angst vor einer russischen Bolschewisierung Bayerns zu schüren, wobei ihre zusätzlich jüdische Herkunft eine von rassischen und antisemitischen Vorurteilen geprägte Grundstimmung im entsprechenden Umfeld noch verstärkte. Tatsächlich bildeten die bayerischen Räte in ihrer Gesamtheit jedoch eine äußerst heterogene Mischung, bei der sehr unterschiedliche Sozialismusvorstellungen vertreten wurden. Im Überblick betrachtet waren die Anhänger eines Rätemodells nach sowjetischem Vorbild an der Basis der von der KPD dominierten Räteregierung nur eine Minderheit. Bei alledem war die kommunistische Räterepublik konsequenter in der praktischen Umsetzung ihrer Ziele als ihre unmittelbaren Vorgänger. Doch auch ihr war unter den denkbar ungünstigen Bedingungen der militärischen Bedrohung nur sehr wenig Zeit und Gelegenheit beschieden, ihre Vorstellungen umzusetzen. Ernst Toller und Gustav Landauer erkannten den Aktionsausschuss an und beteiligten sich zunächst auch an der kommunistischen Räterepublik. Allerdings trat Landauer, nachdem sein Kulturprogramm von Leviné abgelehnt worden war, schon 3 Tage später enttäuscht und resigniert wegen der Haltung und Politik der KPD-Führung von allen seinen Posten und Ämtern in der Räterepublik zurück. Die kommunistische Regierung verbot die gegen sie agitierende bürgerliche Presse. Lebensmittel und dringend benötigter Wohnraum, vor allem in Hotels, wurden beschlagnahmt, ein 10-tägiger Generalstreik ausgerufen und anderes mehr. Um die Räterepublik zu schützen, wurde die Rote Armee unter Rudolf Egelhofer zu einer Stärke von 9.000 bis 10.000 Mann ausgebaut. Ihm wurde Ernst Toller als stellvertretender Inhaber des militärischen Oberkommandos zur Seite gestellt. Die Rote Armee war militärisch sowohl quantitativ als auch qualitativ, nicht zuletzt aufgrund des Mangels an Erfahrung in deren Mannschaft und Führung, den anrückenden Freikorps und Reichswehreinheiten deutlich unterlegen. Dennoch gelang es am 16. April einigen Einheiten der Rotgardisten unter dem Kommando Trollers, bis Dachau vorgedrungene Freikorpsverbände zu besiegen und zunächst zurückzudrängen. Ernst Toller war, bedingt durch seine Kriegserfahrungen, im Grunde ein überzeugter Pazifist. Er übernahm die Befehlsgewalt über die Rote Armee nur ungern, jedoch mit der Einsicht der aus der Situation geborenen Notwendigkeit. Seine Erfahrungen und den gewissensbelastenden Zwiespalt zwischen gewaltablehnender Überzeugung und der Notwendigkeit der Verteidigung einer sozialen Revolution verarbeitete er später im expressionistischen Theaterstück Masse Mensch, das nach seiner späteren Verurteilung im Gefängnis entstand. Die Räteregierung beabsichtigte, keinen eigenen Weg zu gehen, sondern die Revolution in Bayern zu einem Teil der internationalen Revolution unter Moskauer Führung zu machen, im Verbund mit der ungarischen Räterepublik und einer sich in Österreich zu diesem Zeitpunkt scheinbar ebenfalls anzukündigenden revolutionären Umgestaltung. Leviné nahm Kontakt zu Russland auf, um sich der Unterstützung Lenins zu versichern. Der schickte ein knapp gehaltenes Telegramm, in dem er seine grundsätzliche inhaltliche Solidarität bekundete und konkrete Fragen stellte, beziehungsweise Vorschläge bezüglich der Umsetzung der proletarischen Machtergreifung unterbreitete. Dass sich Russland selbst zwischen 1918 und 1922 in der schwierigen Situation eines Bürgerkriegs befand, war die Erwartung einer praktischen Unterstützung der Münchner Räterepublik etwa im Sinn von militärischer Hilfe allerdings illusorisch. Niederschlagung der Räterepublik. Inzwischen verbreiteten die Revolutionsgegner Gerüchte über angebliche Gräueltaten der Revolutionäre in München, die zu einer massiven Gegenbewegung führten. Die ehemalige Regierung Hoffmann in Bamberg hetzte die Landbevölkerung gegen die Diktatur der Russen und Juden in der Stadt auf, die angeblich die Frauen zu Gemeineigentum erklärt hätten. Eine Hungerblockade gegen die Münchner Räterepublik war die Folge. Hoffmann und die Mehrheit des Bamberger Landtags unterstützten die Bildung von Freikorps zur gewaltsamen Niederschlagung der Räterepublik. Es gelang den Bambergern aber nicht, ausreichend bayerische Truppen zu rekrutieren, die zum Kampf gegen ihre Landsleute in München bereit waren. Ministerpräsident Hoffmann forderte deshalb von Reichswehrminister Gustav Noske zusätzlich zu den Freikorps Reichswehrverbände aus Berlin an, die er nach der Niederlage der Freikorps in Dachau zugesagt bekam. In der zweiten Aprilhälfte rückten zur Reichsexekution etwa 35.000 Reichswehrsoldaten gegen München vor. Noske war von der Regierung in Berlin beauftragt und zeigte sich entschlossen, dem Karneval des Wahnsinns ein gnadenloses Ende zu bereiten. Die Leitung der Operation übertrug er dem früheren preußischen Generalleutnant Ernst von Oven. Mit dabei waren frühere bayerische Offiziere wie Franz von Epp, der bereits im Jahr 1900 bei der Niederschlagung des Boxeraufstandes im Kaiserreich China und 1904 an dem berüchtigten Massaker an den Herero in Deutsch-Südwestafrika beteiligt gewesen war. Dem Freikorps Epps schloss sich auch der spätere Führer der SA Ernst Röhm an. Viele Soldaten trugen schon das Hakenkreuz am Helm, das Symbol des völkisch-nationalistischen Geheimbunds Thule-Gesellschaft, deren etwa 250 Münchner Mitglieder in verdeckten Aktionen gegen die Revolution aufgetreten waren. Die Rote Armee konnte zwar anfängliche Gefechte gewinnen, doch die gegenrevolutionäre Weiße Armee aus preußischen und württembergischen Truppen sowie Freikorps besetzten am 20. April Augsburg, wo es daraufhin zu einem Generalstreik kam. Die Bamberger, eigentlich bereits abgesetzte Regierung, verhängte am 25. April über München das Standrecht. Den Revolutionären gelang es nicht, ausländische Hilfe zu gewinnen oder den Münchner Erzbischof als Geisel zu nehmen. In der Folge entstanden Spannungen im Aktionsausschuss zwischen Mitgliedern der USPD, Troller und KPD, Levigné. Beide Fraktionen erkannten, dass die Chancen einer erfolgreichen Verteidigung der Räterepublik nahezu aussichtslos waren. Wo die Leute um Troller aber auf Verhandlungen mit der Regierung Hoffmann drängten, um sinnlose Opfer zu vermeiden, bestand die kommunistische Führung auf der Fortführung des Kampfes als historisches Signal für spätere revolutionäre Möglichkeiten. Eine Einigung war nicht möglich, jedoch konnte sich Troller zunächst durchsetzen. Am 27. April trat der Aktionsausschuss zurück und wurde neu gewählt, diesmal ohne Kommunisten. Die gesuchten Verhandlungen mit Hoffmann scheiterten. Er war zu keinem Kompromiss bereit und bestand auf der bedingungslosen Kapitulation der Räterepublik. Nachdem es beim Vormarsch der Freikorps auf München zu willkürlichen Erschießungen von auch vermeintlich Anhängern der Räterepublik gekommen war, wurden am 30. April im Münchner Luitpold-Gymnasium an der Müllerstraße 10 Gefangene erschossen, darunter 7 Mitglieder der rechtsradikalen Thule-Gesellschaft, die durch die massenhafte Verbreitung von antisemitischen und antikommunistischen Flugblättern auffällig geworden war. Am 26. April hatte die Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution das Hauptquartier der Thule-Gesellschaft im Hotel Vier Jahreszeiten ausgehoben. Dabei wurden Waffen sowie gefälschte Pässe, Stempel und Faksimiles entdeckt, mit denen Thule-Mitglieder Beschlagnahmungen und Sabotageakte durchgeführt hatten. Alle Verhafteten wurden sorgfältig überprüft, 2 von ihnen bis zum Auffinden immer neuer belastender Dokumente sogar wieder auf freien Fuß gesetzt. Umstritten ist, ob Egelkofer die Erschießung angeordnet hat oder Fritz Seidel, der Befehlshaber vor Ort, auf eigene Faust handelte. Letzteres ist denkbar, da das Luitpold-Gymnasium als Sammelpunkt des ultralinken Flügels der Münchner KPD galt. Seidel hatte die Gefangenen am 28. April aus ihrem ursprünglichen Gewahrsamsort dorthin entführt. Mit den 7 Thule-Mitgliedern, darunter eine Frau, starben 2 gefangen genommene Regierungssoldaten, in denen man Angehörige der berüchteten Garde-Kavallerie-Schützendivision vermutete, und der jüdische Kunstprofessor Ernst Berger, der beim Herunterreißen eines Plakates ertappt und als Mitglied einer Bürgerwehr identifiziert worden war. Seine Erschießung galt lange Zeit als Versehen. Er soll sich in der Annahme, sie würde entlassen werden, in die Gruppe der späteren Opfer gedrängt haben. In neueren Veröffentlichungen wird aber eine Verbindung Bergers zu einer Unterorganisation der Thule-Gesellschaft angenommen. Die Hinrichtung im Luitpold-Gymnasium war die einzige Gefangenenerschießung, die von Anhängern der Räterepublik durchgeführt wurde. Das von Franz Kronauer geleitete Revolutionstribunal sprach bis zuletzt kein einziges Todesurteil aus. Die im Luitpold-Gymnasium Erschossenen waren keine willkürlich ausgesuchten Geiseln, sondern wurden als gefährliche und erwiesene Konterrevolutionäre betrachtet. Die restlichen Gefangenen vor Ort wurden nicht beteiligt. Die Tat gilt heute als singulärer Racheakt deutscher Kommunisten an nationalistischen Verbrechern. Die mittel- und unmittelbar an der Erschießung beteiligten Personen fielen nach der Besetzung Münchens alle dem weißen Terror zum Opfer. Die Ereignisse am Luitpold-Gymnasium waren schon am nächsten Tag in allen bürgerlichen Zeitungen und außerhalb Bayerns in großer Aufmachung als Geiselmord dargestellt und immer wieder als Rechtfertigungsgrund für die bei der Besetzung Münchens begangenen Massenmorde bemüht. Nach der Zerschlagung der Räterepublik wurde auf Betreibung Ernst Müller-Meinigers und Karl Friedrich Specks eine Geiselmordaufklärungsstelle eingerichtet, die mit dem Ministerrat bewilligten Geldmittel die propagandistische Ausschlachtung der Ereignisse koordinierte. Der irreführende Begriff Geiselmord hat sich bis in die jüngere Vergangenheit gehalten, obwohl auch Rudolf von Sebottendorf 1933 öffentlich einräumte: „ Jetzt kann endlich gesagt werden, was bisher nicht gesagt werden durfte: Dass jene sieben Thule-Leute nicht als Geiseln starben. “Am 1. Mai 1919 schloss die Weiße Armee München ein und eroberte die Stadt bis zum darauffolgenden Tag vollständig. Damit endete die letzte Räteregierung sowohl in Bayern als auch in ganz Deutschland. Der Widerstand der übrig gebliebenen etwa 2000 Kämpfer der Roten Armee war insgesamt schwach und blieb auf einige wenige Stellen beschränkt. In Kolbermoor im Landkreis Rosenheim konnten sich Anhänger der Räterepublik bis zum 3. Mai halten, der Vorsitzende des dortigen Rates, Georg Schumann, wurde am 4. Mai von Freikorpssoldaten ermordet. Der Geiselmord vom 30. April im Luitpold-Gymnasium galt den Freikorps als Rechtfertigung für ihre nun folgende Terrorherrschaft in München, die weitaus mehr Menschenleben fordern sollte als die Kämpfe bis zum 3. Mai. Das Standrecht wurde in München am 1. August aufgegeben, der Kriegszustand endete am 1. Dezember 1919. Drei Wochen nach der Niederschlagung der Räterepublik legte die Regierung Hoffmann am 24. Mai dem Landtag einen Verfassungsentwurf vor. Bald darauf kehrte sie nach München zurück. Bevor dieser Entwurf verabschiedet werden konnte, leitete ihn die Mehrheit der Abgeordneten zunächst an einen Ausschuss weiter. Am 14. August wurde die Bamberger Verfassung unterzeichnet, die am 15. September in Kraft trat. Opferzahlen: Während der Kämpfe bis zur Niederschlagung der Revolution wurden 606 Tote registriert, davon waren 233 Kämpfer der Roten Armee und 335 Zivilisten, die meist als vermeintliche Revolutionäre durch die Freikorps getötet worden waren. Die restlichen 38 Toten waren als Angehörige der konterrevolutionären Regierungstruppen Freikorps gefallen. Die Dunkelziffer weiterer Todesopfer bis 3. Mai liegt hoch. Es wurden teilweise bis zu 400 weitere Tote geschätzt, die wesentlich den Erschießungskommandos der Freikorps zum Opfer gefallen sein dürften. Unter anderem wurden 52 russische Kriegsgefangene von einem Freikorps in einer Kiesgrube bei Gräfelfing erschossen. Gustav Landauer wurde am 2. Mai von Soldaten und Freikorpsmitgliedern im Gefängnis Stadelheim durch Pistolenschüsse schwer verletzt und schließlich zu Tode getreten. Am 3. Mai wurde auch Kriegskommissar Rudolf Egelhofer ohne Gerichtsurteil ermordet. Nach der Niederlage der Räterepublik wurden Hunderte, auch aufgrund falscher und willkürlicher Denunziation, verhaftet und hingerichtet. Beispielsweise denunzierte ein Pfarrer aus München-Perlach 12 Arbeiter, die dann von Freikorpssoldaten ausgeplündert und am 5. Mai im Garten des Hofbräukellers erschossen wurden. Auch Adolf Hitler, zu jener Zeit in München kasernierter Soldat, denunzierte mehrere mit der Räterepublik sympathisierende Kameraden seines ehemaligen Regiments. In den folgenden Wochen wurden über 2200 Umstürzer der Räterepublik von Standgerichten zum Tode oder zu Haftstrafen verurteilt. Max Levin war einer der wenigen revolutionären Anführer, denen die Flucht gelang. Eugen Leviné wurde des Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. Nach seiner Hinrichtung am 5. Juni 1919 kam es unter anderem in Berlin zu einem Generalstreik. Erich Mühsam wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, jedoch nach 5 Jahren amnestiert. Toller zu 5 Jahren, die er vollständig absaß. Der Professor für Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie Max Weber, der seit dem Sommersemester 1919 an der Münchner Universität lehrte, trat am 16. Juli 1919 im Strafprozess gegen Toller als Zeuge auf und bekräftigte die absolute Lauterkeit eines radikalen Gesinnungsethikers. Diese Zeugenaussage trug dazu bei, Ernst Toller, der stellvertretender Kommandeur der Roten Armee gewesen war, vor dem Todesurteil zu bewahren. Nach der Räterepublik: Der auf beiden Seiten entstandene Hass vergiftete lange die politischen Verhältnisse. Die Tatsache, dass einige der führenden Personen der Räterepublik jüdischer Herkunft waren – Kurt Eisner, Ernst Toller, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Max Levin, Eugen Leviné – lieferte den konservativen und vor allem rechtsextremistischen Kreisen den Vorwand, um allgemein gegen das Judentum, eine angebliche jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, zu hetzen. Bei breiten Bevölkerungsschichten, in denen zumindest latent schon lange antisemitische Vorurteile vorgeherrscht hatten, stießen sie dabei auf fruchtbaren Boden. Das Trauma, die Wunden und die Folgen der Revolutionszeit – Hunger, Arbeit, viele Tote, Hass und die Dolchstoßlegende sowie die Versäumnisse der Revolution wie etwa eine ausgebliebene Demokratisierung der monarchischen Justiz und Verwaltung waren ein schweres Erbe für die Demokratie in der Zeit der Weimarer Republik und begünstigten den Aufstieg der Nationalsozialisten, der in Bayern seinen Ausgang nahm. Die juristische Aufarbeitung der Münchner Räterepublik nach ihrer Niederschlagung zeigte zum ersten Mal in großem Stil die politische Einseitigkeit der Justiz in der Weimarer Republik. Während politisch rechtsmotivierte Verbrechen gar nicht oder sehr milde bestraft wurden, wurden linksmotivierte Straftaten mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt. Nach der Niederschlagung der Revolution machten die neuen rechten Machthaber Bayern zur rechtsextremen Ordnungszelle in Deutschland. Der Freistaat galt zugleich als wichtiger Zufluchtsort für viele andere straffällig gewordene Rechtsextremisten, beispielsweise Mitglieder der Terrorgruppierung Organisation Konsul, die für mehrere politische Morde verantwortlich war, darunter auch an den Reichspolitikern Matthias Erzberger und Walter Rathenau. Adolf Hitler war im April 1919 Vertrauensmann seiner Kompanie und wurde am 15. April zum Ersatzmann im Bataillon Rat der Münchner Soldatenräte gewählt. Die Münchner Garnison stand seit November 1918 fest hinter der Revolution und dem radikalen Wandel zur Räterepublik. Hitler teilte in jenen Monaten offensichtlich die Ansicht der sozialistischen Regierung in einem gewissen Maße, auf jeden Fall äußerte er keine abweichende Meinung, andernfalls wäre er nicht als Vertrauensmann der Soldaten gewählt worden. Vermutlich trug er sogar die rote Armbinde der Revolution wie alle Soldaten der Münchner Garnison, weswegen Hitler später wenig über diese Zeit verlauten ließ. Als Erklärungen sind opportunistische Erwägungen, Hinauszögerung der Demobilisierung und/oder das seinerzeitige allgemeine ideologische Durcheinander in den Köpfen denkbar. Unter den eigenen Kameraden war Hitler spätestens seit Mitte April 1919 als Konterrevolutionär bekannt, wofür auch die Denunziation zweier Kollegen aus dem Bataillonsrat bei einem Tribunal wenige Tage nach Niederschlagung der Räterepublik spricht. Am 9. November 1923 fand in München der Hitlerputsch statt. Der wurde zwar sehr schnell von regulärem Militär und der Polizei niedergeschlagen, aber später von der nationalsozialistischen Propaganda zum Heldenmythos verklärt. Hitler erkor daraufhin München zur Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung. Sie hörten den Artikel Münchner Räterepublik, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie